Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK Finanzpodcast von Frauen für Frauen und natürlich auch für alle anderen, die mehr rund um Geld und Karrierethemen lernen möchten. Wir knüpfen heute an ein Thema an, über das wir vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal gesprochen haben, nämlich die Geldanlage für Selbstentscheiderinnen, also diejenigen unter euch, die sich am liebsten selbst mit ihrer Anlage auseinandersetzen und nicht unbedingt Beratung in Anspruch nehmen möchten. Wenn ihr auch zu denjenigen gehört, die mittlerweile Freude an Finanzthemen finden, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Ich freue mich natürlich, dass auch heute wieder meine Kollegin DK-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann an meiner Seite ist, um uns einige Fachbegriffe ein bisschen genauer zu erklären und natürlich auch über aktuelle Börsennews zu diskutieren. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
Hallo Tanja, ich freue mich so, dich mal wieder zu sehen.
Ja, ich freue mich auch, dich nach dem Urlaub wiederzusehen. Es ist ja gefühlt schon ewig her. Mhm. Und ganz ehrlich, ich habe es auch dieses Mal wirklich geschafft, komplett abzuschalten und auch so die Gedanken rund ums Geld beruflich wie privat für 2 Wochen einfach mal zu vergessen. Gelingt dir das denn eigentlich, wenn du mal nicht hier bist?
Ich war ja auch weg, Tanja, in Barcelona. Und das war echter Urlaub. Mein Kopf war ganz weit weg. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also ich bin da rumgefahren, beispielsweise in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da stand dann immer unterstützt wie in der Finanzierung durch EU Next Generation Fund. Und dann habe ich so das angeguckt, wie die das machen mit Massentransportsystemen. Und dann habe ich auch irgendwelche tollen Immobilien angeschaut, die ich professionell, also so ganz den Arbeitskopf ausschalten kann ich im Urlaub nicht, aber eben auch deshalb, weil es Spaß macht. Ich weiß dann schon, ich habe den richtigen Job gefunden.
Ah, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, so ganz ausgeblendet habe ich es auch nicht, weil als wir im Urlaub waren, da hat man auf allen Nachrichtenkanälen vom Aktiensplit von Nvidia gehört. Und ich dachte mir, das könnten wir eigentlich heute mal als Anlass nehmen und darüber sprechen, warum machen Unternehmen sowas überhaupt und hat das irgendwelche Auswirkungen für uns Anlegerinnen?
Oh Tanja, das ist eine super Idee, dass wir darüber reden. Wenn wir es mal kurz in den normalen Alltag holen, was ist so ein Aktiensplit? Es ist nichts anderes, als wenn ein Unternehmen sagt, wir verändern mal bei einem Produkt die Packungsgröße, machen die ein bisschen kleiner, weil es eigentlich teurer geworden wäre und dann sieht es wieder billiger aus, wenn man die kleinere Packungsgröße wählt. Und genau das ist es dann bei einem Split auch, wenn eine Aktie so teuer geworden ist, dass sie irgendwie so aus einem Normalbereich rausgewachsen ist, dann entscheidet man einfach, dass man einen Aktiensplit durchführt, beispielsweise im Verhältnis 1:20. Und das heißt dann, es wird jede Aktie in 20 gleich große Teile aufgeteilt. Das ist ja so, eine Aktie ist ja ein Anteil von dem Unternehmen. Also sagen wir mal ganz platt gesagt, ich habe mit einer Aktie ein Millionstel von dem Unternehmen. Jetzt macht man einen Aktiensplit. Jede Aktie wird in 20 Teile aufgeteilt, dann gehört mir nachher einfach nur noch ein 20-Millionstel. Aber eigentlich gehört mir ja ein Millionstel, das heißt, ich kriege dann einfach noch zu meiner Aktie 19 dazu, die sind alle gleich viel wert und dann habe ich am Ende das wieder so, dass alles passt, aber dass die Aktien dann günstiger sind. Und wenn wir gerade schon drüber reden, Tanja, vielleicht eins noch, dass wir das nicht vergessen, wenn wir jetzt in dieser Folge ab und zu über Einzeltitel, also eigentlich einzelne Unternehmen reden, dann nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, an euch alle die Info, das sind alles keine Tipps, wir wollen da keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen geben. Ihr wisst ja, das ist eure Entscheidung, was ihr macht, beziehungsweise eure Beraterin oder euer Berater gibt euch die Tipps. Wir wollen hier lediglich Beispiele nennen.
Ah ja, gut, dass du das sagst, Gabriele. Das ist natürlich keine Wertung für oder gegen ein Unternehmen. Ja. Aber sag mal, wer entscheidet denn eigentlich, ob man jetzt die Aktien von so einem Unternehmen splittet oder ob man sie, also ob man das Gegenteil macht und sie vielleicht sogar zusammenlegt?
Oh stimmt, das gibt's ja auch, genau, Tanja. Die Entscheidung, die Idee kommt immer aus dem Unternehmen. Also im Normalfall macht das der Unternehmensvorstand, dass er sagt, hey Leute, Aktie ist zu teuer. Der Vorschlag wird dann formuliert, aber entscheiden tun es die Eigentümerinnen und Eigentümer. Und das heißt dann wieder die Aktionäre und die Entscheidung, ob tatsächlich so ein Split oder ein Reverse Split, also eine Zusammenlegung stattfindet, die fällt in der Hauptversammlung. Da müssen die Aktionäre alle dann abstimmen, ob sie das wollen oder nicht.
Und du hast gerade schon gesagt, wenn eine Aktie zu teuer ist, kannst du nochmal genauer darauf eingehen, was die Gründe für so einen Split oder das Zusammenlegen sind?
Ja, also beim Split, beim Aufteilen, da ist der Grund dann, eine Aktie wird zu teuer. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was ist zu teuer? Ich würde jetzt mal sagen, so 500 Euro, vielleicht auch noch 1000 Euro, das ist ein Preis, wo man sagen kann, das ist so gerade noch okay. Aber wenn man mal deutlich darüber kommt, dann ist eine Aktie einfach so teuer, dass sie Kleinanlegerinnen und Kleinanleger nicht mehr so gut kaufen können. Aber gleichzeitig auch, ich muss ja immer überlegen, manchmal habe ich einen festen Betrag, den ich verteilen kann. Und wenn dann eine Aktie zu groß ist, dann kann ich immer nur die ganze Aktie kaufen. Und das ist dann so schwierig, das aufzuteilen. Also es macht das Leben einfach komplizierter, sagen wir so rum. Und deshalb macht man dann so einen Aktiensplit. Wenn wir jetzt gerade, wir sagen ja, wir reden jetzt mit Selbstentscheiderinnen. Und das wisst ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja auch. Manchmal ist es so, dann hat man so, weiß ich, 2.000, 3.000 Euro und sagt, von denen möchte ich mir jetzt wieder ein paar Aktien kaufen. Und wenn ich dann beispielsweise jetzt diese teure Aktie Nvidia, über die wir vorhin geredet haben, wenn ich dann sehe, da kostet eine Nvidia schon um die 1000 oder mehr Euro, ich habe nur 3000 Euro, kaufe ich mir dann 2 Nvidia-Aktien und sonst nichts? Das ist dann blöd. Und es kommt ja noch dazu, wenn ich mir Einzeltitel kaufe, ist ja immer wichtig, ich sollte mich nicht nur auf eine konzentrieren, also dieses berühmte Klumpenrisiko, über das wir schon geredet haben. Mit Risiken passiert was mit dem Unternehmen und so weiter. Also ich sollte mir dann auch unterschiedliche Aktien kaufen und auch das wird ja bei so einem kleinen Geldbetrag echt schwierig, wenn einzelne Aktien so teuer sind. Und das ist dann der Grund, warum die Unternehmen aus gutem Grund sagen, wir schauen, dass unsere Aktie nicht so teuer wird. Nicht nur mit Blick auf die Kleinanleger, auch für die großen Anleger hat das durchaus seinen Sinn. Und du hast ja gerade eben auch gefragt, auch die Zusammenlegung, also der Reverse Split. Auch da gibt es ähnliche Überlegungen. Auch da ist es zuerst mal das Psychologische. Einmal sagt man, ist sie teuer. In dem Fall sagt man dann, ist sie billig, die Aktie. Die ist ja dann gar nichts mehr wert. Damit will ich nichts anfangen. Also psychologisch, wenn ein Unternehmen merkt, unsere Aktien Wert, der Aktienkurs ist so niedrig, dass ja schon, dass die Leute denken, was ist denn da los? Dass sie sagen, komm, dann legen wir lieber mal beispielsweise wieder 20 Aktien zu einer zusammen. Aber da gibt's sogar nochmal einen wichtigen technischen Grund, nämlich manche Börsen sagen, die Aktien dürfen dann nur bei ihnen notiert werden, wenn sie einen bestimmten Mindestpreis haben. Also die New York Stock Exchange, die beispielsweise sagen, bei Kursen unter 5 US-Dollar schmeißen sie das Unternehmen raus. Und es ist ja sehr wichtig für Unternehmen, dass sie an bestimmten Börsen notiert sind, weil das dann auch, das ist so ein Statusthema, manchmal dann auch zusätzlich noch das Risiko, dass man das dann aus Indizes rausfliegt. Also das sind dann auch ganz technische, praktische Probleme, warum man sagt, komm, wir legen zusammen, dass unsere Aktie wieder mehr wert ist und damit dann auch die, also wir in der Wahrnehmung da sind, wir an der Börse notiert sind. Also das sind dann ganz praktische Gründe.
Und hast du da auch ein Beispiel für uns? Weil wir haben ja jetzt über Nvidia als ganz aktuelles Beispiel für den Split gesprochen, aber fällt dir auch noch ein anderes ein für diesen Reverse-Split?
Oh, gut, dass du fragst, Tanja. Da war tatsächlich Virgin Galactic, also eine Aktie, die ist jetzt nicht ganz so bekannt wie Nvidia, aber die hatten vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich das Problem, dass ihr Kurs zu weit abgesackt ist und dass sie dann einen Reverse-Split beantragt haben. Und zwar exakt dieses, aus 20 Aktien wird dann eine Aktie. Und wenn man dann, aus 20 Aktien wird eine Aktie.
Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Split technisch ganz schön kompliziert ist für ein Unternehmen, weil, also zumindest ich frage mich jetzt, was passiert da eigentlich wirklich?
Man stellt sich's technisch kompliziert vor und ich muss dazu sagen, das ist ja noch gar nicht so lange her, da waren Aktien wirklich richtige Papieraktien, die bei den Aktionären dann auch lagen, beziehungsweise bei dem Fonds lagen, die dann gewissermaßen im Tresor von der Fondsgesellschaft. Und da war es wirklich kompliziert, weil man die Papieraktien zurückschicken musste, dann wieder neue zugeschickt bekommen hat. Inzwischen, dadurch, dass das alles nur noch elektronisch läuft, ist das sogar relativ einfach. Also da wird dann nur umgebucht, das alte Ding, das große Ding wird dann rausgebucht und die 20 neuen kleinen werden wieder rein gebucht. Also das ist alles gar nicht so schwierig. Ein Problem ist aber dabei, wenn man dann wieder ins Detail geht, da kommt es dann immer drauf an, wie das mit dem Split durchgeführt wird. Manchmal ist es so, dass das dann steuerlich so betrachtet wird, als ob man da neue Aktien gekauft hätte. Und dann muss man da plötzlich, und eine verkauft hätte, dann muss man da plötzlich Steuern zahlen dafür, dass man irgendwie vielleicht Kursgewinne hatte und dann wieder die neuen. Also steuerlich kann das ganz schön blöd sein. Bei manchen Depotverwahren ist es auch so, dass man für die Anzahl der Aktien Geld zahlt. Also es kann auch sein, dass es dann teurer wird, die Aktie zu verwahren, weil man plötzlich mehr Stücke hat. Also da ist dann schon so ein Riesenbrocken dran und man muss als Anlegerin einigermaßen gut aufpassen.
Genau, und sich informieren, ja, wenn man das in den Medien verfolgt, was da so passiert. Gibt es denn sowas eigentlich oft? Weil, also ich lege jetzt noch nicht so lange Geld ein. Ich kann mich bis auf dieses Beispiel nämlich an keins erinnern.
So ganz oft nicht und oft kriegt man es auch nicht mit, weil es dann wieder kleinere Titel sind. Aber es passiert. Passiert immer mal wieder. Öfter passiert es dann, wenn man stürmische Aufwärtsphasen hat, also so die typische Aktienmarkt-Hoss, wo dann die Kurse alle stark hochgehen und dann plötzlich mehrere Unternehmen das Problem haben, hoppla, meine Aktie ist zu teuer geworden. Also wie ist das bei Nvidia? Das ist einer von den großen Tech-Titeln. Die haben enorme Kurszuwächse in den letzten Jahren erfahren und dann passiert sowas eher. Und darf man auch nicht vergessen, es gibt ja Aktien, die gibt's schon immer, also so eine Coca-Cola beispielsweise, und die hat im Laufe der Jahre immer mal wieder Aktiensplits durchgeführt, weil sonst würde die heute abartig viel Geld kosten. Umgekehrt bei den Reverse-Splits, auch da ist es so, wenn wirtschaftlich schlechte Phasen sind oder bestimmte Branchen übel gebeutelt werden, dass die dann, dass es da abwärts geht mit den Kursen. Ich denke ja nur an meine schlimmste Aktienzeit zurück, damals in der geplatzten Internetblase. Da wurden aus teuren Aktien plötzlich Penny-Stocks, also die nur noch ein paar Cent, ein paar Pfennig wert waren. Und auch in solchen Phasen braucht man dann Reverse-Splits, also Zusammenlegungen, damit die Aktien nicht irgendwie dann vielleicht sogar nur noch im Zehntelpfennig oder Cent-Bereich dann notieren.
Und das ist ein ganz gutes Stichwort. Das habe ich mich nämlich tatsächlich auch gefragt. Wie entstehen denn eigentlich solche Preise für Aktien? Weil das geht ja wirklich von bis. Also gefühlt ist da viel Zufall dabei und die Spanne ist einfach riesengroß. Und dann kommen ja auch noch die Kursschwankungen hinzu.
Und es schwankt und schwankt, da hast du recht, Tanja. Und wenn man, ich gucke mir das ja täglich an, diese Aktienkursverläufe und Verläufe von Indizes, Aktienindizes, das ist ja ein Hin- und Hergezuckel und Gezackel, wo man denkt, was ist denn da überhaupt los? Es ist tatsächlich, also wenn man es wissenschaftlich betrachtet, kann man schon sagen, das ist so ein, fast schon ein Random Walk, also das bewegt sich so ganz zufällig auf und abwärts. Kurzfristig gesehen, langfristig ist es dann doch wieder einfacher. Der Aktienkurs orientiert sich an der Gewinnentwicklung eines Unternehmens. Und das heißt, wenn ein Unternehmen kräftige Gewinnsteigerungen hat und erst recht, wenn für das Unternehmen für die Zukunft kräftige Gewinnsteigerungen erwartet werden, dann steigt der Aktienkurs. Und umgekehrt, wenn man sagt, dieses Unternehmen, das hat eigentlich gar keine Perspektive, die Produkte sind nicht mehr attraktiv, die Konkurrenz ist viel besser, dann sagen die Analysten, ach, und sagt man an den Märkten, ach guck mal, was haben die schon noch für Perspektiven, dann will keiner mehr die Aktie haben, beziehungsweise zu dem Preis nicht mehr haben, weil man sagt, der Aktienkurs spiegelt gewissermaßen die Summe der erwarteten Gewinne wider. Da kann man wunderbar rechnen, aber das mache ich nicht, das sind dann andere Leute, die sowas rechnen. Und damit heißt es also, es ist nicht der Zufall, sondern tatsächlich die konkreten Erwartungen für Unternehmen. Und gerade nochmal das Thema, die, wie sagt man, die glorreichen sieben, also die großen sieben Tech-Werte aus den USA, bei denen sieht man das ganz deutlich. Warum sind die Aktienkurse so kräftig gestiegen? Im Durchschnitt, mit Schwankungen natürlich auch, weil man für diese Unternehmen sagt, die haben für die Zukunft so tolle Gewinnperspektiven.
Und du hast ja gerade gesagt, dass Einzeltitel so teuer werden können, dass sich manche Anlegerinnen und Anleger nicht mal eine einzelne ganze Aktie leisten können. Wie beeinflusst das denn die Investitionsentscheidungen und welche Alternativen gibt es in dem Fall?
Also zum einen, wenn ich ein begrenztes Budget habe, nur ein paar hundert oder ein paar tausend Euro, dann habe ich als Kleinanlegerin tatsächlich eine kleinere Auswahl, weil ich die teureren Aktien nicht kaufen kann. Und wir beide in unserem Podcast reden ja auch immer wieder drüber, über die breite Streuung. Also auch das ist ja wichtig, gerade bei begrenztem Budget. Ich muss darauf achten, dass ich unterschiedliche Aktien, unterschiedliche Branchen drin habe. Und das hat dann schon einen Einfluss, wenn Aktien zu teuer sind. Weil ich in Branchen, weil ich Weltregionen zusammenwischen möchte. Und sagen wir mal, ich habe das Glück, dass ich 20.000 Euro beispielsweise jetzt habe. Und ich kaufe davon dann mehrere Aktien, dann muss ich einfach Aktien nehmen, die deutlich weniger als 1000 Euro kosten, dass ich das richtig vernünftig zusammenmischen kann. Alternative ist natürlich immer, ich nehme einen Aktienfonds, weil bei einem Aktienfonds, der ist ja riesengroß, da sind massenhaft Titel drin, gerade wenn es ein breit gestreuter ist. Und sogar wenn ich da einsteige mit einem ganz kleinen Betrag, sagen wir mal 100 Euro, 200 Euro, habe ich in dieser Investition ja schon automatisch diese Massen von Aktien drin, die in dem Fonds drin sind.
Und ich würde gerne nochmal auf dieses Thema, was du vorhin angesprochen hast, zurückkommen mit dem psychologischen Effekt. Nehmen denn manche Unternehmen das eigentlich vielleicht sogar bewusst in Kauf, dass sie mit den teuren Aktien die Kleinanlegerinnen eher verschrecken oder dass sie für die nicht mehr erschwinglich sind?
Also im Normalfall nicht, weil Unternehmen einfach das Interesse haben, dass sie eine breite Anlegerschaft haben, dass viele Menschen ihre Aktien kaufen, weil das stärkt ja dann die Aktienkurse. Aber so ein paar gibt es schon. Und das berühmteste Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr das wirklich kennt, aber das Unternehmen Berkshire Hathaway. Die Anlegerlegende Warren Buffett hat ja dieses Unternehmen gegründet. Die haben eigentlich nur Beteiligungen an Unternehmen. Aber eine Aktie von diesem Unternehmen kostet deutlich über 500.000 Euro. Und Wow. Das muss man sich zuerst mal leisten können, Tanja. Und wenn wir beide noch so erfolgreich sind mit unserer Geldanlage, aber ich hätte Probleme, eine zu kaufen. Und da ist es ganz bewusst so. Also der Warren Buffett, beziehungsweise jetzt auch die aktive Geschäftsführung, die sagen, ist uns egal, wir wollen gar nicht unbedingt die Masse von Anlegern haben. Die ist mit Abstand die teuerste Aktie, aber es gibt noch mal eine, die ist gar nicht so weit weg. Lindt, diese Schweizer Schokoladenaktie, auch die kostet über 100.000 Euro je Aktie. Und auch bei denen ist es wahrscheinlich so, dass sie es nicht notwendig haben, dass da jetzt so viele Kleinanleger dabei sind. Übrigens gibt es auch eine deutsche Aktie, die ziemlich teuer ist. Und zwar der Zoologische Garten Berlin. Auch das ist eine gewissermaßen.
Ich wusste gar nicht, dass Zoos Aktien haben können.
Genau. Und also wie kann ein Zoo eine Aktiengesellschaft sein? Du hast vollkommen recht. Aber ich weiß jetzt die Geschichte nicht, aber ich weiß, da gibt es Aktien. Und auch da kostet eine Aktie deutlich über 7.000 Euro. Und da weiß ich aber auch, diese Aktie haben ganz viele Liebhaber. Also Menschen, die sagen, boah, den Zoo in Berlin, den möchte ich unterstützen, da möchte ich Anteile davon haben und die haben das und die machen das aber auch weniger aus, ich möchte eine Rendite erwirtschaften und eine tolle Dividende haben, sondern ich bin stolz darauf, ein Teil von Zoo gehört mir und ich habe, wenn ich so eine Aktie habe, habe ich auch die Möglichkeit, ein lebenslanges freies Eintrittsrecht dazu zu kriegen. Kostet ein bisschen Geld, aber die Möglichkeit habe ich dann eben auch.
Da müsste man sich das auf jeden Fall nochmal durchrechnen, ob sich das dann am Ende wirklich lohnt.
Genau.
Aber wenn wir gerade beim Thema sind und bei diesen Preisen, bei denen einem so ein bisschen schwindlig werden kann, es gibt ja schon auch noch die Möglichkeit, nur Bruchteile von Unternehmensanteilen zu kaufen, oder? Also zum Beispiel mit einem Sparplan.
Und das machen gerade so die Neobroker, genau. Ich glaube, das wird inzwischen auch mehr, dass es angeboten wird, oft im Online-Brokerage-Geschäft. Ja, gibt es dann ja, aber das ist ziemlich schwierig. Ich habe ja extra nochmal mit einem von unseren Fondsmanagern drüber geredet und der hat gesagt, nein, am Ende, du kannst nur ganze Stücke kaufen, also nur ganze Aktien. Das heißt, wenn das ein Broker anbietet, dann macht er das so, dass er dir einen Anteil von deiner, weiß ich, BMW oder Nvidia Aktie dann gibt und den Rest auf sein eigenes Handelsbuch nimmt, in der Hoffnung, dass eben andere Menschen dann noch die anderen Bruchteile kaufen. Oder eben, das ist ja dann die Idee auch beim Sparplan, dass du im Laufe der Monate oder Jahre dann am Ende doch ganze Stücke von den Aktien hast. Also das ist eine Ausnahme, das ist jetzt nicht offiziell an der Börse so, sondern das ist dann so ein spezielles Konstrukt, ist aber durchaus auch eine Möglichkeit, so dann an gewisse Aktien dranzukommen, die man sich eigentlich einzeln jetzt auf einen Schlag nicht leisten kann.
Und jetzt haben wir über Preise geredet und du hast ja auch schon ein bisschen über Schwankungen gesprochen. Deshalb, wenn wir jetzt bei den Selbstentscheiderinnen sind, dann würde ich gerne nochmal näher darauf eingehen, welche Tipps und Tricks es gibt, damit man nicht zu teuer kauft, beziehungsweise damit man auch für den Fall, dass es mal nicht so gut läuft, seine Verluste begrenzen kann. Mir fällt da beispielsweise der Begriff Stop-Loss ein. Was sollten unsere Zuhörerinnen denn da berücksichtigen, wenn sie sich an Einzeltiteln versuchen wollen?
Oh Tanja, jetzt sind wir aber wirklich im extrem professionellen Bereich, nämlich wirklich bei den richtigen Selbstentscheiderinnen, die auch nicht nur so ganz langfristig anlegen, sondern auch mal sagen, komm, ich will einen bestimmten Prozentsatz gewinnen und dann will ich das Ding auch wieder loswerden. Und Stop-Loss ist eine ganz bekannte Ordertype, also ein ganzer Zusatz zu einer Order, wenn ich ein Depot mit Einzeltiteln habe. Und ich weiß prinzipiell, das sind Titel, auf die vertraue ich, aber es kann ja dann doch dumm laufen und eine Aktie kann plötzlich einbrechen, weil irgendwas passiert. Passiert öfter, als man denkt. Und dann habe ich plötzlich einen Verlust, den möchte ich nicht haben. Heißt, ich definiere als Anlegerin für mich am besten, also die Aktie steht gerade da, ich habe die bei einem bestimmten Kurs gekauft, bis zu einem bestimmten Rückgang, das halte ich noch aus, der Verlust ist noch okay für mich, aber ab dann, dann ist das für mich zu schmerzhaft, dann will ich verkaufen. Und dann lege ich praktisch einfach eine Order rein in mein Depot und sage meinem Broker, und sage denen, wenn die Aktie den Kurs nach unten durchbricht, dann möchte ich, dass sie verkauft wird, damit mein Verlust begrenzt ist. Und das heißt dann in der Praxis, sobald der Kurs unter diesen Stop-Loss-Kurs fällt, wird versucht, meine Aktien von diesem Unternehmen an der Börse zu verkaufen.
Wobei so eine Stop-Loss-Order auch nicht so ganz garantieren kann, dass wirklich zu dem Kurs auch verkauft wird, oder? Je nachdem, ob zum Beispiel die Börse geöffnet ist, oder?
Und du hast recht, Tanja. Manchmal werden Börsen geschlossen schnell, weil irgendwelche massiven Kursrutsche stattfinden bei ganz schwierigen Themen. Es kann aber auch sein, also es kommt eine Schreckensnachricht für ein Unternehmen, dann rauscht der Kurs in den Keller. Es ist niemand bereit zu kaufen, weil alle sagen, boah, die Gewinnaussichten von dem Unternehmen sind jetzt so schlecht geworden. Wir kaufen höchstens wieder bei einem Preis, von der deutlich niedriger ist. Und dann hast du zwar deine Stop-Loss-Order und das heißt Aktie verkaufen ab dem bestimmten Kurs. Aber wenn es dumm läuft, hast du dann eben nicht den gewünschten Kurs, sondern, weiß ich, nochmal 20-30% weniger.
Und gibt es da eine Möglichkeit, bei der ich den Mindestverlustkurs festlegen kann? Weil es kann ja sonst ganz schön blöd laufen für mich.
Ja. Das gibt's auch. Das sind dann die Limit Orders. Also, dass du einfach eine Grenze angibst, die du mindestens haben möchtest bei einem Verkauf. Vielleicht dann doch mal ein konkretes Beispiel, oder? Sagen wir mal, eine Aktie, die kostet 100 Euro und ist im Augenblick 100 Euro wert. Du legst für dich fest, dass es so ab einem Kurs von 90, dass du dann die lieber verkaufen möchtest. Also hast da deinen Stop-Loss bei 90. Und dann weißt du, könnte aber schon dann weiter runterfallen und dann legst du noch ein Limit rein bei 80 Euro und sagst, aber 80 Euro möchtest du mindestens haben. Und das ist dann so ein Beispiel, das heißt dann auch Stop-Limit-Auftrag, das ist eine Kombi aus diesen beiden. Und wenn es dann gut läuft, dann wird tatsächlich wenn es gut läuft im schlechten Fall, wenn der Kurs runtergeht, 90 wird durchbrochen, es rauscht runter und es endet aber die Abwärtsbewegung bei 82. Du kriegst sie bei 82 verkauft, dann hast du Glück gehabt, du hast sie noch losgekriegt. Und wenn der Kurs dann unter die 80 fällt und du hast die Aktie nicht losgekriegt, dann behältst du sie halt einfach im Depot.
Da kann ich ja dann aber trotzdem noch Pech haben, wenn der Kurs so richtig abstürzt und der Auftrag gar nicht ausgeführt wird und ich bleib mit meiner Aktie sitzen und eben auch mit den Verlusten und dann kann ich nur warten, oder?
Und sie rauscht noch weiter runter, Tanja. Genau, also und dann kannst du zugucken, wie der Kurs weiter runter rauscht und du denkst, hätte ich nur mein Limit nicht gesetzt, dann wäre ich die Aktie wenigstens los. Mir selbst ist das mal passiert, also damals gerade als am neuen Markt, als die Aktienmarktblase geplatzt ist, habe ich ein schönes Limit gesetzt und habe gesagt, also für weniger will ich die Aktie nicht kaufen. Und die war am Ende nur noch 10% von dem Wert, was sie am Anfang wert war. Also diese Orderzusätze sind super, weil sie eben helfen, Verluste zu begrenzen oder eben auch was zu limitieren. Aber sie sind keine Allheilmittel, weil je nachdem, wie stark die Marktbewegungen sind, hat man dann eben Pech gehabt und sitzt auf Verlusten und hat die Aktie immer noch drin.
Und jetzt haben wir ja damit über den Verkauf von Aktien gesprochen, aber gibt es denn sowas Ähnliches wie Stop-Loss auch für den Kauf von Wertpapieren?
Ja, auch das gibt's. Also das sind grundsätzlich Stop-Orders und auch die Limit-Orders gibt es, dass ich sage, also ich habe beispielsweise entschieden, oh, diesen Wert, diesen Einzeltitel, den möchte ich unbedingt haben. Aber im Augenblick ist der mir ein bisschen zu teuer und deshalb warte ich noch ein bisschen. Ich hoffe ja, dass der runtergeht und dann kann ich ihn günstig kaufen. Ich weiß aber im Hinterkopf auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt nochmal runtergeht, die ist im Augenblick eher niedrig, weil alle voll auf den Kurs abfahren. Und dann sage ich, wenn die Aktie jetzt im Kurs einen bestimmten Wert überschreitet und dann noch weiter nach oben schießt, dann will ich unbedingt kaufen. Also das ist praktisch dann eine Stop-Order nach oben. Und auch das gibt es, dass ich dann sage, ich will die unbedingt. Und wenn der Kurs jetzt weiter steigt, dann kaufe ich sie wenigstens zu dem Kurs. Und auch da kann ich mir dann vielleicht nochmal ein Limit setzen und kann sagen, aber allerhöchstens dann zum, also die kostet jetzt 100, ich wollte sie eigentlich zu 90 kaufen, sage bei 120 steige ich ein, aber beispielsweise allerhöchstens mit 150, je nachdem wie stark die nach oben schießt. Also auch da habe ich wirklich die Möglichkeit da zu spielen und gerade wenn ich mal in Urlaub bin oder mal ein paar Tage nicht schauen kann, dass ich da dann auch solche Orderzusätze dann reinlege. Übrigens auch unsere Fondsmanager, also die Profis arbeiten mit solchen Mitteln, dass sie sagen, ich kaufe nur zu dem Preis oder ich will nach unten und oben absichern, weil auch bei den Fondsmanagern ist es so, dass die sogar, wenn sie schneller kaufen können und die Orders schneller durchgeführt werden, aber auch die können nicht erzwingen, dass sie am Markt einen bestimmten Kurs kriegen. Also auch für die brauchen das und auch die sind manchmal ein paar Stündchen nicht am Rechner und müssen schauen, dass ihr Fonds weiter gut läuft.
Dann machen wir doch vielleicht nochmal so einen kleinen Exkurs. Wir haben jetzt sehr viel über Selbstentscheiderinnen und über Einzeltitel und so weiter gesprochen. Ich erinnere mich, wir hatten auch schon mal über verschiedene Anlagestrategien in einer unserer vorangegangenen Folgen geredet, nämlich über Buy and Hold versus Buy and Sell. Also das eine sind die langfristigen Anlegerinnen, so wie du und ich, die auch wenn sie einen Einzeltitel haben, vielleicht in was investieren, wo sie total dran glauben und es dann ewig im Depot liegen lassen. Und das andere sind eher die Traderin, die, wie du es vorhin gesagt hast, schon versuchen, auch die kurzfristigen Gewinne mitzunehmen. Wie sinnvoll sind denn diese Orders für die unterschiedlichen Anlegertypen?
Also für so eine Buy-and-Hold-Anlegerin wie dich oder mich, Tanja, braucht man das mit dem Stop-Loss oder Stop und mit den Limits vielleicht gar nicht so sehr, weil wir ja eine Grundsatzentscheidung treffen und sagen, auf dieses Unternehmen vertraue ich, auch in der Hoffnung, dass es auf ewig gut ist. Oder umgekehrt, wenn wir dann merken, mit dem Unternehmen läuft es jetzt aber wirklich nicht so gut, dann sagen wir halt, wir steigen aus, weil wir nicht mehr drauf vertrauen. Jetzt, wenn eine Anlegerin eher so ein Trader-Typ ist, dann ist das extrem wichtig, weil dann geht es ja wirklich darum, ich möchte relativ kurzfristig kaufen, verkaufen, ich möchte einen bestimmten Gewinn erzielen, möchte aber auch aufpassen, dass ich, wenn ich jetzt vielleicht spekulativ einsteige und sage, die Aktie, die ist zwar jetzt nicht so super, aber die ist so weit runtergegangen. Ich glaube, dass sie jetzt wieder hochgeht. Aber da muss ich dann aufpassen, dass sie nicht noch weiter runterrauscht, dass ich keine zu großen Verluste einfahre. Also für solche Typen, für diese Buy-and-Sell-Typen, da sind solche Orderzusätze extrem wichtig.
Und wir sprechen ja hier im Podcast auch oft drüber, dass es wichtig ist, zumindest wenn man diese Buy-and-Hold-Strategie fährt, unsere Anlage möglichst lange liegen zu lassen. Jetzt kann es ja aber schon auch sinnvoll sein, Gewinne mal mitzunehmen, wenn eine Aktie gut gelaufen ist, oder? Also ich würde sagen, wir enden wieder mit noch ein paar ganz praktischen Tipps, Gabriele, so wie immer, oder?
Ja, also meine Tipps, setzt euch, wenn ihr solche Trader-Typen seid, setzt euch eine Grenze und sagt, wenn die Aktie um einen bestimmten Prozentsatz gestiegen ist, dann nehme ich auch mal die Gewinne mit, dann verkaufe ich sie. Da kann man beispielsweise 20%, 30%, auch je nach Zeitdauer dann definieren. Aber passt dabei unbedingt auf, dass ihr die Kosten dann auch drin habt. So in meiner Traderzeit, ich hatte die auch mal, da habe ich mir dann immer ausgerechnet, was habe ich bezahlt für Kaufen und Verkaufen. War natürlich damals alles viel teurer als heute. Und habe dann ausgerechnet, was brauche ich für einen Mindestgewinn, dass ich überhaupt dann auch einen richtigen Gewinn am Ende habe. Und macht euch am Ende aber auch Gedanken darüber, wenn ihr den Titel verkauft, was ihr mit dem Geld machen wollt. Also habt ihr dann auch schon wieder eine Idee für einen anderen Einzeltitel oder vielleicht auch in Konsum dann umwandeln. Aber das müsst ihr euch vorher überlegen. Und wenn ihr das vorher überlegt mit der neuen Aktie, dann überlegt auch gleich, so wie es Warren Buffett, die Anlegerlegende, immer getan hat, welche Aktie haltet ihr für unterbewertet, welche Aktie traut ihr noch einen kräftigen Anstieg zu. Am Ende, aber auch da für die Traderinnen unter euch, denkt immer dran, hin und her kann auch Taschen leer machen. Also bedenkt gut, was die Kosten sind und was ihr da gewinnt.
Ich danke dir auf jeden Fall, Gabriele, für deine Einblicke heute. Ich habe wieder so viel Neues mitgenommen und gelernt und ich hoffe, ihr liebe Zuhörerinnen auch. Wenn es ein Thema gibt, das euch noch rund um die Geldanlage oder auch um Karrierethemen umtreibt und wir das hier im Podcast besprechen sollen, dann schreibt uns jederzeit gerne an podcast@deka.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.
Bis zum nächsten Mal.